Axel Ranisch, Sie machen Filme, darunter zwei SWR-Tatorte. Sie sind Schauspieler, inszenieren Opern, schreiben Libretti und Kindertheaterstücke. Sie haben gerade Ihren ersten Roman veröffentlicht. Sie sind ein unglaublicher Klassik-Nerd und meine Güte, Sie sind erst 35. Als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, war mein größtes Problem, reichen die 45 Minuten aus und wo fange ich eigentlich an? Ich glaube, ich fange mal mit der klassischen Musik an.
Ja, das ist immer gut.
Denn die haben Sie ja schon ganz früh für sich entdeckt. Wie kommt man als Sechsjähriger, glaube ich, im Plattenbau in Berlin-Lichtenberg dazu, Klassik zu hören?
Mein Papa war auf Trainingsreise, der ist Trainer für Kunst- und Turmspringen gewesen und kam aus der Tschechoslowakei zurück mit einem Ghetto-Blaster, das muss 1990 gewesen sein oder so, es war also ein sehr modernes Gerät und es war unser erster und dazu gehörten 40 CDs klassische Musik. Und die habe ich mir dann halt geschnappt. Das war durchmischt, alle möglichen Komponisten, aber immer die ganzen Werke und das habe ich mir halt irgendwie geschnappt. Das war ja, damals war man noch im Mittagsschlafalter. Und dann hatte ich immer mit meiner Schwester dann im Schlafzimmer gelegen und haben mir dann die Musik angehört und dann später kannte ich die halt in- und auswendig und dann wollte ich mehr. Ich weiß nicht, das war so meins. Ich glaube ja, dass viele kleine Kinder einen natürlichen Zugang zu klassischer Musik haben, dass der aber verloren geht, weil es irgendwann uncool ist. Nur war ich aber in meinem ganzen Leben nie cool und insofern war das auch egal, ja. Ob ich jetzt klassische Musik höre oder nicht.
Ihre Mitschüler fanden Sie dann auch ziemlich strange mit dieser Liebe zur Klassik? Oder was haben die so gesagt?
Ja, ich war bestimmt ein stranges Kind. Ich war immer übergewichtig, ich liebte klassische Musik und ich kam auch irgendwie, ich weiß nicht, ich kam mit Gleichaltrigen nicht so gut klar. Ich war ein Klugscheißer und altklug so, ne? So, ich wusste immer alles besser und habe gerne mit Fremdwörtern rumgehantiert. Ich war ein furchtbar anstrengendes Kind.
Aber Ihre Eltern haben sie gar nicht in solche Richtungen gedrängt, sozusagen, jetzt hör mal Klassik oder so. Das kam alles von Ihnen selber?
Das kam so, also ich hatte musische Großeltern und sicherlich sind auch meine Eltern musikalisch. Bei meinem Papa bin ich mir vielleicht nicht ganz sicher, aber meine Mutter ist auf jeden Fall musikalisch. Die haben sich aber für den Sport entschieden und meine Mutter ist Physiotherapeutin geworden und mein Vater Trainer. Irgendwo wird es schon schlummern, das Musische. Ich habe es dann abgekriegt. Bei mir ist es rausgebrochen. Bei meiner Schwester auch ganz doll. Ich habe eine Schwester, die ist 10 Jahre älter. Die wäre, glaube ich, unwahrscheinlich gern Sängerin geworden. Aber die hat auf jeden Fall so musisch die Wege geebnet bei mir in der Familie, dass ich dann darauf schlittern konnte.
Was hat denn die Klassik für Sie bedeutet, als Sie ein Kind waren? War das so eine Welt, in die Sie sich einfach reinbegeben konnten? Oder was war das für Sie?
Ja, war eine große Welt. Ich habe auch die ganzen Komponistenbiografien alle rauf und runter gelesen. Meine Mutter wollte immer, dass ich Karl May lese oder so. Und ich habe halt lieber Biografien von Prokofjew und Schostakowitsch gelesen und habe halt doch ziemlich darin gelebt. Weiß nicht, wenn ich nach Hause kam, habe ich halt klassische Musik gehört. Die Samstage habe ich im Kulturkaufhaus verbracht und konnte mir halt von meinem Taschengeld immer eine CD leisten. Und dann war ich halt 8 Stunden da und habe halt 40 CDs durchgearbeitet und die Booklets alle gelesen. Und damals konnte man sich alles noch merken. Ja. Also ich weiß nicht, mit 13, 14, wenn ich so ein Booklet gelesen habe, wusste ich sofort dann, was da drin stand. Das hatte ich im Kopf. Wenn ich heute ein Booklet lese, weiß ich gar nichts mehr. Das ist eine Katastrophe. Jedenfalls sammelte sich da ein großes Wissen an und eine große Welt. Und heute profitiere ich ja auch sehr davon.
Tschaikowski, Rachmaninow, Prokofjew sind nur ein paar Namen. Die Russen, haben die es Ihnen besonders angetan?
Eigentlich? Ja, mir haben es die Russen besonders angetan. Mussorgsky, das mächtige Häuflein, ist mir sehr nah, Borodin. Aber auch die Franzosen, Saint-Saëns, ich bin ein ganz großer Fan von Camille Saint-Saëns. Poulenc, deutsche Romantik ist nicht in erster Linie so meins, aber ich liebe sie natürlich alle trotzdem.
Sie sind 1983 noch im damaligen Ostberlin geboren. Sie haben also noch kurze Zeit, 6 Jahre, die DDR erlebt. Haben Sie noch Erinnerungen an diese Zeit, auch an den Mauerfall? Da waren Sie noch sehr jung.
Ja, mir sind so ein paar Einnahmen weggebrochen. Es gab, man konnte Altpapier sammeln. Ich wohne ja immer noch in derselben Wohnung, in der ich damals aufgewachsen bin. Und wir haben so einen großen Parkplatz vorm Haus. Und da hinten stand immer ein kleiner Wagen. Da saß ein alter Mann drin und hat Altpapier entgegengenommen. Und ich konnte also Haus rauf und runter und Altpapier sammeln. Und dann hat man dafür ein paar Pfennige gekriegt und mit diesen paar Pfennigen konnte man sich irgendwelchen Schwachsinn kaufen, Süßigkeiten oder so. Daran erinnere ich mich, das war sofort weg, also diesen Altpapiersammelwaggon gab es nicht mehr. Dann gab's bei uns in den Kaufhallen an der Kasse vorne so Mahlmaschinen für Kaffee. Da hat man die Bohnen reingepackt und dann konnte man die sich frisch mahlen. Und das war mein Job. Und dieser frische Duft von frisch gemahlenem Kaffee, der so, wo das ganze Herz aufgeht, was man irgendwie, ich meine, Kaffee hat immer nicht gut geschmeckt, als ich klein war, aber der Duft, boah. Und die waren irgendwie abgebaut. Die Kaufhallen wurden zu Supermärkten und dann gab es halt erstmal keine Kaffeemahlmaschinen.
Also für sie war das erstmal gar nicht so doll. Der Untergang der DDR.
Naja, das waren so die Dinge, an denen ich es gemerkt habe. Aber ich lebe da in Lichtenberg in dem gleichen Bezirk, in dem ich schon immer gelebt habe. Und die Menschen sind ja keine anderen. Und insofern hat sich so ein Stück weit von diesem Gefühl vielleicht, wie die Menschen auch zueinander sind, untereinander sind. Von diesem Gefühl hat sich ganz viel bewahrt. Und deswegen würde ich schon sagen, dass ich relativ ostsozialisiert bin. So.
Ihr Vater, Sie haben es schon erwähnt, war Trainer für Turm- und Kunstspringen. Ihre Mutter Physiotherapeutin. Sie haben sich mal als dickes Kind zweier Leistungssportler bezeichnet. Und Sie haben schon so ein bisschen angedeutet, das war nicht so eine ganz einfache Jugend unter diesen Umständen oder auch als...
Ja, meine Eltern haben mich schon immer sehr geliebt. So. Meine beiden älteren Schwestern mussten auch ran, die mussten viel Sport machen. Meine Älteste war Springerin bei meinem Vater in der Trainingsgruppe. Und das war, glaube ich, für die ganze Familie nicht leicht, weil mein Vater ein durchaus ehrgeiziger Trainer war, auch ein erfolgreicher, der aber eben den Trainer nicht unbedingt in der Halle gelassen hat, sondern mit nach Hause gemacht. Das führte dazu, dass meine Mutter bei meiner Geburt sagte, den kriegst du nicht.
Sie hat recht behalten, ne?
Sie hat recht behalten. Dann wurde das Kind aber immer dicker und irgendwann sagte sie zu meinem Vater, tu doch was, mach was. Er hat keine Freunde und er wird immer dicker. Und mein Vater hat also das in seinen Augen Logischste getan. Er hat mich halt beim Wasserball eingeschrieben. So, und da sind halt nun andere Gleichaltrige. Man hofft also über Sport und Teamsport Freunde zu finden, unspielerisch abzunehmen. Das ist nicht gelungen. Aber meine Eltern haben mich immer gefördert, ja. Also die haben meine ganzen Spleens, als ich dann irgendwann angefangen habe zu schreiben, als ich angefangen habe Theater zu spielen. Es gibt eine Bildungsstätte in Berlin, das Wannseeforum. Da habe ich große Teile meiner Jugend verbracht. Da sind sie immer gekommen, haben sich jedes Theaterstück angeguckt, haben mich immer unterstützt. Als ich auf die absurde Idee gekommen bin, irgendwann Filmregisseur zu werden, haben sie das auch alles mitgetragen. Also es war, ich hatte schon eine sehr beschützte Kindheit bei meinen Eltern und eben auch Großeltern, bei denen ich zweimal die Woche auch immer sein durfte. Trotzdem war es nicht leicht in der Schule. Also nee. Ich war schon irgendwie ein schräges Kind.
Sie haben einen sehr hinreißenden Spielfilm gemacht, Ich fühle mich Disco. Da gibt es viele Anklänge an diese Jugend, wie Sie sie ja gerade geschildert haben. Es ist so eine Coming-of-Age-Geschichte um einen pummeligen, schwulen Teenager. Und der wird auch vom Vater im Film gedrängt, doch mal vom Zehner zu springen. Mhm. Und der will aber viel lieber Klavier spielen und mit seiner Mutter verkleidet zu Schlagerschnulzen durch die Wohnung tanzen. Also da haben Sie schon einige Erfahrungen einfließen lassen, oder? Aus Ihrer eigenen Jugend.
Ja.
Wobei, die Schlagerschnulzen, haben Sie die auch je gehört, oder?
Nee, ich war ja Klassik-Nerd. Nee, aber ich habe irgendwann den Christian Steifen kennengelernt. Das ist ein Bekannter von einem Freund von mir, der also in Osnabrück, der Mann heißt eigentlich Hardy Schwetter, aber der hat diese Kunstfigur Christian Steifen kreiert und ist damit zu einem Lokalstar in Osnabrück geworden. Er hat also in einem
großen... Das ist dieser Schlager.
Das ist dieser Schlager. Und als ich den kennenlernte mit seinen wunderbaren Liedern Selbstmitleid oder Sexualverkehr oder eben Ich fühle mich Disco, ist ein Titel von ihm auch, der so heißt, wusste ich, diesen Mann muss ich einbauen in meinen Film. Das ist so die Art von Jesus Figur, die der Vater in dem Film braucht, um seinen Sohn besser verstehen zu können.
Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass es diese Figur wirklich gibt. Ja, ich dachte, es war eine geniale Erfindung von Ihnen.
Es ist nicht von mir. Meine Idee war nur, ihn da reinzupacken.
Sie sind dann eben nicht Turmspringer geworden. Sie haben den Film für sich entdeckt. Und Sie haben es erwähnt, das Jugendbildungszentrum Wannseeforum, das spielte eine wichtige Rolle für Sie, oder? Was wurde da gemacht? Wie ist da Ihre Liebe zum Film erwachsen?
Naja, ich bin in der 7. Klasse versehentlich Klassensprecher geworden. Da gab es eine Mitschülerin, wir haben uns immer gezofft und die Klasse fand das lustig, diese beiden Zoffi-Nerds irgendwie zu Klassensprechern zu erklären. Und dann gab es plötzlich diese Möglichkeit, Schülervertreter-Fortbildung im Wannsee-Forum zu machen. Klang furchtbar trocken, habe ich gemacht, dauerte eine Woche, war halt eine Woche schulfrei. Also man war halt im Wannsee-Forum und hat dort was über das Schulverfassungsgesetz gelernt, aber eben auch eine künstlerische Werkstatt parallel besucht. Da habe ich Theater gespielt, da habe ich das erste Mal auf der Bühne gestanden. Man hat innerhalb von einer Woche mit einem Medienpädagogen, Bernhard Gaudian, ein Theaterstück auf die Beine gestellt, das am Ende der Woche vor Publikum, da sind dann alle Mitschüler und Eltern gekommen, aufgeführt wurde. Mein erster Applaus. Und das war so irre. Das war ein solches Erlebnis für mich, für etwas, was man tut und auch einen mutigen Umgang mit dem eigenen Körper, dass sowas mit Applaus belohnt wird. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie ich da stand im Wannsee-Forum und dort unten die Leute sitzen und klatschen, ja. So, und das ist, war was so ein kleines Herz, was irgendwie so nicht so viel Anerkennung bis dahin bekommen hat, dringend gebraucht hat. Und so bin ich abhängig geworden von diesem Wannsee-Forum. Es gab dann immer Ferienwerkstätten, da war das mit dem Schülervertreter-Teil ausgespart. Man konnte also nur Theater spielen. Und ich war 17 Mal im Wannsee-Forum. Ab dem Moment, ab meinem 13. Lebensjahr, alle Ferien im Wannsee-Forum verbracht und habe dort eben auch Mentoren kennengelernt, die zu meinen Mentoren, Förderern, zu den wichtigsten Menschen geworden sind, die mich so künstlerisch beeinflusst haben. Allen voran Ricardo Zamora, der ein Kunstpädagoge ist, der dort also im Wannsee-Forum arbeitete. Und der machte mit einem Kollegen zusammen im Jahr 2002 drei Wochen Workshop in Brandenburg. Theater wollte ich hin. Ja, und dann wollten aber alle Theater spielen. Und dann war dieser Theaterkurs voll und der Ricardo hat aber Video gemacht. Der hatte das auch gerade entdeckt für sich. Eigentlich ist der Maler, aber so mit diesen Digitalkameras. Und dann habe ich gedacht, na gut, okay, denn ich war ja immer ein harmoniebedürftiger Mensch, wollte mich nicht streiten, mache ich halt Video. Dann habe ich in diesen drei Wochen also erklärt bekommen, wie so ein einfaches Schnittsystem funktioniert und wie so eine Kamera geht. Und plötzlich war das so einfach. Und dann habe ich meine ersten drei Kurzfilme gedreht und gemerkt, das ist ja Zehnkampf. Das ist ja alles, was ich mag, auf einmal. Musik und Spielen und Schreiben und alles zusammen. Und da war ich dann verloren. Das war ich infiziert mit dem Virusfilm.
Ja, das kann man wohl sagen. Sie haben ja wie ein Besessener haben Sie dann Kurzfilme gedreht. Genau. Ungefähr 80 Filme in 8 Jahren. Das klingt fast manisch.
Naja, jeden Monat ein, so viel ist das dann gar nicht, ne?
Naja.
Also das sind Kurzfilme, ja, da ist auch unfassbar viel Schnulli dabei. Aber es war auch sowas gegen die Einsamkeit auch, ja. Dann hatte ich immer einen Grund, mich mit Freunden zu treffen und halt irgendeinen Film zu machen.
Und Sie haben selbst auch mitgespielt oft, oder? In
ja,
Ihren eigenen
ja,
Film,
ja.
Ne?
Wenn ich mal halt so einen Dicken brauchte, habe ich mich selber genommen in Ermangelung von Schauspielern, die man fragen konnte.
Und nach dem Abitur haben Sie dann an der berühmten Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf Regie studiert.
Und ich konnte ja nirgendwo anders. Ich war 20, als ich mich bewarb und die meisten Filmhochschulen in Deutschland hatten halt ein Mindestalter von 21. Und das gab es aber an der HFF nicht. Also ich wollte halt nicht irgendwie aussortiert werden im Vorfeld, nur weil ich 20 bin. Und deswegen habe ich mich dann dort beworben.
Ja, ist ja gar nicht so einfach und hat gleich geklappt.
Ja, na, Rosa von Braunheim war da, ja, Professor. Und in dieser Zugangswoche, ich wusste ja nicht, wer Rosa ist, ne? Ich dachte irgendwie irgendeine Professorin oder so. Rosa von Braunheim, Margarete von Trotter, wie die alle so heißen, halt. Und dann war da dieser irre, wilde, aufgeregte
mit einem lustigen Hütchen wahrscheinlich
Mann
noch.
Mit einem lustigen Hut in der Zugangsprüfung. Und wir haben uns so gut verstanden. Das war irgendwie, der hat das gemocht, was ich gemacht habe. Und deswegen bin ich, obwohl ich eigentlich zu jung war, an die Filmhochschule gekommen.
Und Ihr Diplomfilm war Dicke Mädchen, gedreht mit dem schon jetzt legendären Budget von 517,32 €. Der wurde zu einem großen Festivalerfolg und kam dann auch in die Kinos. Eine Geschichte um zwei rundliche Männer, von denen der eine mit Mitte, Ende 40 noch bei seiner betagten Mutter wohnt und sich auf eine ganz zarte Art in deren Pfleger verguckt. Und dieser Film beruhte ja auch schon auf Improvisation. Das heißt, es gab kein Drehbuch, sondern nur eine Beschreibung der Handlung.
Naja, so wie ich das früher im Wannsee-Forum auch immer gemacht habe. Ne? So haben wir Theaterstücke gemacht, so haben wir dann Kurzfilme gedreht und dieser Film war sowas wie eine Rückbesinnung auf die Wurzeln, so wo ich herkam. Ich hatte ja zwischendurch, bevor ich anfing, eine Qualifikation in Medienpädagogik noch gemacht in Brandenburg. Da haben wir genauso gearbeitet und es schien mir so normal, also Man schreibt halt, man baut sich einen Handlungsablauf, dass die Handlung stimmt, dass man weiß, was man für eine Geschichte erzählen will. Oft ist das ja schwieriger, eine Szene in nur ein oder zwei Sätze zu packen, wenn man ja auf den Kern kommen muss, als wenn man das in einem Drehbuch über Dialoge macht. Ja, da verzettelt man sich dann gerne. Aber man ist halt, wenn man so 2,5, 3 Seiten nur hat, mehr hatten wir bei Dicke Mädchen nicht, war das halt sehr auf Punkt. So, dann wusste ich halt, in dieser Szene fahren Daniel und Sven an den See und Daniel muntert Sven auf. Und dann hat man ein Ziel und dann geht das los und dann wird da plötzlich eine 7-minütige Szene draus. So. Mhm. Wenn man denn spielwütige Schauspieler hat, die hatte ich.
Ja, die braucht man tatsächlich. Sie bevorzugen ja auch den Begriff Spielleiter anstelle von Regisseur.
Ja, ne? Na, weil das dann so eine Art, also es ist mehr ein gemeinsames Spiel. Man entwickelt ja zusammen, die Schauspieler haben einen großen Einfluss auf die Szene, weil so wie ich drehe, ermögliche ich jedem auf den Wellen des Momentes zu schwimmen. Das heißt, wenn einer spontane Idee hat, kann er sie sofort ausprobieren. Und dann muss der Kameramann halt gucken, wie er hinterherkommt, ja, so. Aber auch der ist wie ein zusätzlicher Schauspieler im Spiel und muss immer sehen, was passiert jetzt, antizipieren, was passiert vielleicht als nächstes oder so. Und deswegen ist es ein gemeinsames Spielen. Ich bin der Spielleiter, weil ich natürlich gucke irgendwie, dass da am Ende ein Film raus wird. Aber ein Regisseur ist, glaube ich, vom Beruf erstmal was anderes.
Und vorgegebene Drehbücher, Dialoge, würde Sie das zu sehr einengen? Können Sie sich das nicht vorstellen?
So doch, habe ich gemacht. Ich habe für die ARD eine sehr lustige Komödie gedreht. Familie Lotzmann auf den Barrikaden, der Ende August ausgestrahlt wird. Familie Lotzmann von Sönke Andresen, der hat das Drehbuch geschrieben, ist dafür auch ausgezeichnet worden für dieses Drehbuch. Und es ist ein so lustiges Drehbuch, dass ich das nicht zerstören konnte. Ne? Das musste 1:1 verfilmt werden. Und das macht dann natürlich auch Spaß. Es ist ein anderes Arbeiten. Die Tage werden länger, man muss die Einstellungen sich vorher überlegen. Dann muss man halt jedem Schauspieler immer gerecht werden, dass die Kamera da ist. Man schneidet halt auch ganz anders. Ne? Bei einem Improvisationsfilm ist die Dynamik eine andere und ich bin freier im Schneiden. Es ist authentischer. So. Es ist halt ein anderes Arbeiten.
2016 haben Sie auch für die ARD den ersten Tatort gedreht, den SWR-Tatort Bubble Dash mit Ulrike Volkerts. Da haben Sie auch rein mit Improvisation gearbeitet. Ein Mordfall in einem Ludwigshafener Mundarttheater, überwiegend mit Laiendarstellern. Wie kam es überhaupt dazu, in Ihrem zarten Alter einen Tatort zu machen?
Ja, die Spielfilmchefin des SWR, die Martina Zöllner, hatte mich eingeladen, nachdem sie Ich fühl mich Disco auch gesehen hat und sagte, Mensch, Herr Ranisch, Sie sollten doch mal bei uns am Haus was machen so und was improvisieren. Und das war sehr hübsch. Sie hatte mich zuerst eingeladen, ich soll mal kommen und erklären, wie ich so arbeite. Und dann sagte sie, na, dann müssen wir uns mal was überlegen. Und dann kam sie ein Jahr später oder so auf mich zu und lud mich ein zu einer Tour durch Ludwigshafen und hatte Karten für das Amateurtheater die Hemshofschachtel, eine Institution in Ludwigshafen. Und ich habe mich so beömmelt, wir haben da eine Burleske gesehen, das war hinreißend, ja, die sprechen halt breites Pfälzisch, ja. Sind halt ganz normale Menschen, sind halt irgendwie Krankenschwester und Metzger oder arbeiten bei BASF, ganz normale Leute spielen da Theater mit einer so großen Leidenschaft, rustikal, möchte ich sagen, aber eben mit Herz. Und das hat mich sofort begeistert und dann sagte Martina, Mensch, ich hatte mir immer mal gewünscht, dass in diesem Theater ein Mord passiert oder einen Tatort spielt und da war ich sofort Feuer und Flamme und so sind wir auf die Idee gekommen, also auf diese wahnsinnige Idee mit 25 Ensemblemitgliedern dieses Amateurtheaters einen Tatort Ludwigshafen zu drehen, so. Das ging gar nicht anders als improvisiert. Wie gesagt, wenn die jetzt Text auswendig lernen, das ist halt nochmal ein bisschen was anderes. So, ich habe halt versucht, irgendwie authentisch ranzukommen, ne, an einigermaßen authentische Situationen und so. Und die Aufgabe war ja auch, eine Geschichte zu bauen, in der 25 Leute mitspielen, was ja auch echt nicht wenig ist. Und dann noch unsere 5 Ermittler. Es waren also 30 Figuren in diesem Film. Und wir haben das halt gemeinsam entwickelt mit den
Über einen sehr langen Zeitraum,
genau. Mit natürlich unseren Kommissaren, ja. Und mit den 25 Ensemblemitgliedern.
Wie sind denn die professionellen Tatort-Schauspieler mit diesem Ansatz umgegangen? Das war ja für die auch was Neues, oder? Also ohne Drehbuch zu spielen und nicht zu wissen, wer der Mörder ist, ist ja schon ziemlich
richtig. Wir haben ihn
irre
halt
bei
nicht,
einem Krimi.
Wir haben ihn halt nicht gesagt, wer der Mörder ist, genau. Beim zweiten auch wieder nicht. Nein, die haben das mit sehr viel Lust, aber auch nicht ohne Aufregung gemacht.
Und wie sind Sie als Berliner mit dem Pfälzer Dialekt so klargekommen?
Na, ich finde Dialekt immer toll. Also ich finde jeden Dialekt toll. Ich komme aus einer sächsischen Familie. Ich bin traurig, dass ich selbst keinen spreche, keinen Dialekt. Zu Hause haben meine Eltern haben das abgelegt, aber die können das noch mit dem Sächsisch. Ich bin ja ein Freund von einfachen Menschen, Nachbarn, den Leuten, die dir auf der Straße begegnen, die dich umgeben jeden Tag. Und die sprechen halt oftmals auch einfach Dialekt so. Dass jetzt in der Kritik des Films ausgerechnet der Dialekt so am allermeisten irgendwie fertig gemacht wurde, das tut mir wahnsinnig leid und das verstehe ich auch nicht. Also ich finde das kleinbürgerlich und doof, ja.
Ja, Bubble, das hat ziemlich hohe Wellen geschlagen.
Ja,
die Bild-Zeitung hat auf Seite 1 sogar eine TV-Warnung ausgesprochen.
Ja.
Schlechtester Tatort
ja.
aller Zeiten. Ist als PR ja eigentlich gar nicht so schlecht.
Mein Professor Rosa von Braunheim hat mir sofort eine Mail geschrieben, hat gesagt, ich gratuliere dir, Titelseite der Bild, das ist ja fantastisch. Was Besseres kann dir gar nicht passieren.
Haben Sie das so locker genommen? Dann
na, nicht an dem Tag, aber ein paar Wochen später dann schon.
Da hatten Sie ja schon einen zweiten Tatort abgedreht.
Genau, richtig.
Waldlust mit dem gleichen Ermittlerteam.
Ja, wir hatten halt nach dem ersten so viel Freude, also auch beim SWR in der Redaktion und so. Die haben Bubble Dash ja schon sehr genossen, ja. Also das ist, hat uns natürlich leid getan, dass der so viel auf den Deckel gekriegt hat. Aber der Film hat auch polarisiert und jeder hat sich drüber unterhalten. Letztendlich ist es ja alles toll gelaufen so. Und das Ding ist, all die Kritik hat nichts gebracht, weil der zweite ja schon abgedreht war. Also
genau. Waldlust, der war im Frühjahr zu sehen und auch wieder improvisiert.
Genau.
Das war ja irgendwie Mord nach Partitur, denn Sie haben erstmal eine Musik für großes Orchester schreiben lassen.
Ja.
Und danach ist dann sowas wie ein Drehbuch oder ein Treatment entstanden.
Genau, wir hatten so einen Handlungsfaden. Also da war ja ein Tatort dazwischen, in dem der Kopper halt ausscheidet. Und es war klar so, wir haben jetzt nur noch eine Figur verloren und das muss dieses Kommissariat auch erstmal ausgleichen und damit umgehen. Deswegen schicken wir die in ein Coaching-Wochenende, um sich mit dieser neuen Personalaufstellung anzufreunden. Und die landen halt nun in einem sehr morbiden, gruseligen Hotel. Es war dann so ungefähr klar, was in etwa passieren könnte. Und dann habe ich die Komponistin Martina Eisenreich, die ich 2012 kennengelernt habe, als wir den Deutschen Kurzfilmpreis für Dicke Mädchen gewonnen haben. Da haben die gespielt. Und die Martina Eisenreich ist eine so wunderbare Frau, ein wunderbarer Mensch, eine tolle Geigerin und eine geniale Komponistin, die jetzt eigentlich nur noch für Hollywood arbeitet. Aber eben mit ihr habe ich dann den Plan gefasst, dass sie eine Sinfonie daraus schreibt. Und dann habe ich ihr zwei Seiten ein Programm geschrieben, so wie bei Franz Liszt im Le Prélude, der hat sich ja auch eins geschrieben. Oder wie
was
bei
stand da zum Beispiel?
Berlioz, ach, das Grauen der Welt erwacht. Immer mit genauen Sekundenangaben, wie lange ich mir das so vorstelle, ja? Oder heitere Empfindungen bei der Fahrt über schneebedeckte Berge im Sonnenschein. Ich habe mir so einen schönen atmosphärischen Schnulli ausgedacht, wo ich dachte, das könnte ungefähr der Fahrplan sein, der musikalische für diesen Film. Und dann hat sie auf dieses Programm hin loskomponiert. Und tatsächlich war die Sinfonie als erstes fertig. Und wir hatten die dann zum Schreiben, zum Drehen.
Wurde die Musik eingespielt am Set?
Ja, ja.
So,
ich habe sie mit meinen Schauspielern gehört.
Im Ohr, während sie.
Ich hatte sie vor allen Dingen im Ohr und atmosphärisch, um klarzumachen, in was für einer Stimmung wir uns befinden, habe ich die also vor jeder Szene auch gespielt. Manche Schauspieler konnten damit ganz viel anfangen, andere eher weniger. Aber mir hat das sehr viel bedeutet.
Ja.
Und letztendlich hat die Sinfonie den Rhythmus vorgegeben und auch ganz viel Einfluss auf die Inszenierung gehabt, weil manche Sachen hätte ich vielleicht anders inszeniert oder so, wenn ich die Musik nicht gehabt hätte.
Jedenfalls kam dieser Tatort ja schon deutlich besser bei der Kritik an. Und wir müssen an dieser Stelle unbedingt über Ihre Oma sprechen,
ja.
Ruth Bickelhaupt, 96 Jahre alt.
Ja.
Sie spielt auch in diesem Tatort mit, eine betagte Filmdiva. Sie hatte so einen wunderschönen Namen.
Lieselotte Viardot.
Genau. Und sie ist im hohen Alter tatsächlich dank Ihnen eine Art Filmstar geworden. Wie hatten Sie reagiert, als Sie sie zum ersten Mal gefragt haben, ob sie mal mitspielen würde in einem ihrer Filme?
Ja, sie hat in ein paar Kurzfilmen mitgespielt. Das war für sie alles überhaupt kein Problem und es hat auch Spaß gemacht und so. Das richtige Ding war ja tatsächlich Dicke Mädchen, obwohl das auch nicht als Langfilm geplant war. Aber ich wusste halt, das ist ein Film, den machen wir mit den beiden Männern, Heiko Pinkowski, Peter Tramner und mit meiner Oma. Ich brauchte ein Diplom, ich brauchte ein Diplomfilm und ich hatte kein Geld und ich musste die Dinge nehmen, die da waren.
Und Oma war da.
Und Oma war da. Und dass Oma irgendwie auf die Bühne gehört, das wusste ich auch schon immer. Und dann habe ich sie also 2 Tage vor Drehbeginn, weil ich sie auch nicht unfassbar lange nervös machen wollte, gefragt, könntest du dir vorstellen, in meinem Diplomfilm mitzuspielen? Und dann hat sie natürlich ja gesagt, weil es keine Großmutter gibt auf der Welt, die ihrem Enkel nicht beim Diplom helfen möchte, wenn sie denn kann. Ja? Und dann hat sich herausgestellt, dass sie eine sensationelle Schauspielerin ist und dass sie über eine Lebenslust und Energie und Offenheit verfügt, die jeden Film bereichert. Und das haben dann Stück für Stück auch andere gesehen. Und ich glaube, es sind inzwischen 15 Kurzfilme, aber auch 10 Langfilme, in denen sie schon Auftritte hatte. Sie hat Theater gespielt unter der Regie von Corinna Harfouch. Sie hat Musikvideos mitgespielt. Also sie ist tatsächlich gefragt. Sie war Covergirl des Kinofestes Lünen. 3 Jahre war sie da auf den Plakaten drauf.
Also das ist ein großer Spaß jetzt für sie auch, dieser späte Ruhm.
Und dieses Jahr waren wir in Cannes. Ne? Also nicht ich hatte einen Film in Cannes, sondern Oma. Weil Oma halt im einzigen deutschen Beitrag In My Room von Ulrich Köhler mitspielt. Und sensationell, sie stirbt die ganze Zeit. Ist furchtbar anzugucken, aber es ist grandios gespielt. Und da hat sie uns also nach Cannes gebracht sogar noch. Ja, ich durfte mir das erst aus Abstand diesen Rummel da angucken an der Croisette, auch sehr aufregend.
Das ist eine sehr innige Beziehung zu ihrer Oma,
ja,
oder? Sie haben
natürlich
auch als Kind schon viel Zeit bei ihr verbracht.
Ne? Na, immer Dienstag, Donnerstag war ich bei Oma und Opa. Und meine Mutter hatte da Spätdienst und die haben mich halt verwöhnt, ne? Wie das Großeltern so machen.
Sie stehen selbst auch vor der Kamera. Viele kennen Sie als den Ermittler Schröder aus der ARD-Krimireihe Zorn aus Halle. Das ist ja nicht so häufig, dass Filmemacher auch als Schauspieler arbeiten. Wie kam es zu dieser Rolle?
Es ist wie so oft in meinem Leben. Ich kriege immer die Anfragen für etwas, was ich mir selbst nicht zugetraut hätte. Das ist hier in diesem Fall genauso. Also ich habe mit 4 wunderbaren Regiekollegen zum 70. Geburtstag von Rosa von Braunheim den Film Rosakinder gedreht. Und diesen Film hat der Regisseur Marc Schlichter gesehen und kam auf die Idee, dass ich vielleicht eine gute Besetzung wäre für diesen Schröder. Die haben sich viele Schauspieler angeguckt, irgendwie hat es nicht gepasst. Sie sind auf mich gekommen, ich weiß bis heute nicht wieso. Und diese Rolle passt zu mir. Und ich mag diesen Schröder gern und bin ganz froh, dass ich nicht 1:1 Schröder bin, sondern dass es dem Kommissar Schröder deutlich schlechter geht als mir. Das gibt ja auch Spielfutter, aber in ganz vielem sind wir uns ungeheuer ähnlich und dann kann ich sowas spielen. Mhm. Ich bin aber kein Charakterdarsteller, ich habe das nicht studiert, ich habe kein Handwerkszeug. Ich merke, dass ich mich wohlfühle wie ein Fisch im Wasser, wenn ich hinter der Kamera stehe. Wenn ich vor der Kamera stehe, habe ich erstmal in der Regel Schiss. Und dann zittern die Knie und es braucht, hat auch bei Zorn 2 Filme gebraucht, bis eine Sicherheit da war. Und dann hat es einfach nur noch Spaß gemacht. Hinter der Kamera fühle ich mich deutlich wohler.
Aber das alles scheint noch nicht genug zu sein. Im Frühjahr haben Sie auch noch Ihren ersten Roman vorgelegt.
Ja, weil auch 2 Lektorinnen des Ullstein Verlags gedacht haben, ich sollte meinen Roman schreiben. Und dann, ja, ich konnte mir das selber nicht vorstellen. Ich habe auch 2 Jahre gebraucht, bis ich dann eine Geschichte hatte, die es wert war, in einen Roman gegossen zu werden. Und ich habe auch keine Ahnung, ob ich das kann. Ich bin unfassbar stolz darauf, dass da sowas rausgekommen ist. Das war aber auch wie so ein Rausch. Ich habe das dann letztes Jahr in einem halben Jahr geschrieben. Wenn ich da jetzt bei Lesungen bin und daraus vorlese, denke ich immer, gut, oh Gott, hättest du doch hier nochmal und da nochmal und dort. Und das ist ja, hier ist das stilistisch und ach, das ist alles so mit heißer Nadel gestrickt. Aber es hat natürlich unfassbar viel Spaß gemacht.
Nackt über Berlin heißt der, ist bei Ullstein erschienen und ich musste beim Lesen oft laut lachen. Das ist eine irrwitzige Geschichte. 2 Schüler entführen ihren Direktor. Wobei entführen gar nicht das richtige Wort ist. Sie sperren ihn in seinem eigenen Hightech-Apartment in Berlin-Mitte ein, lassen ihn da eine ganze Weile schmoren und überwachen ihn nach allen Regeln der Kunst. Dem lag ja eigentlich erstmal eine Filmidee zugrunde.
Ja, ich wollte Thorsten Merten einsperren.
Thorsten Merten ist ein Schauspieler, Freund von Ihnen.
Genau, also der.
Was hatten Sie da für Fantasien mit dem armen Kerl?
Ich wollte erstmal, dass er eine große Hauptrolle kriegt. Ich fand die Idee so charmant, einen Mann zu haben, der in einer Notsituation, eingesperrt in seiner eigenen Wohnung, nicht zu wissen von wem, auf sein Leben zurückschaut und überlegt, wo hat er denn verbrannte Erde hinterlassen, dass jemand ein Motiv haben könnte, ihn einzusperren. Das hat mir irre gut gefallen, diese Idee. Und ich wusste, Thorsten kann das füllen. Und dann haben wir uns getroffen und angefangen, an dieser Idee zu arbeiten und uns die Frage gestellt, wer hat ihn denn eigentlich entführt? Ich dachte lange, ich muss die vielleicht gar nicht beantworten oder so. Dann dachte ich, ja, ich muss sie wenigstens für mich beantworten. Und irgendwann hatte ich die Antwort und dann kamen halt zwei Jugendliche dazu, Yannick und Tai. Und der Yannick war dann mir sehr ähnlich und dann hatten die auch Familien und dann wuchs der Kosmos und irgendwann war das zu viel für einen 90-Minüter. Und dann wusste ich, dann muss ich jetzt erstmal einen Roman schreiben. Das ist die Buchidee, das ist es, genau.
Das ist eine vollkommen irre Situation, wie man jemanden in sein smartes Apartment einsperren und dann quasi Gott spielen kann, indem man Strom und Wasser mal abdreht oder die Heizung voll aufdreht. Haben Sie das alles sich ganz genau so ausgetüftelt, wie sowas funktionieren könnte?
Ja, habe mit einem Bauingenieur zusammengesessen. Wir haben das Apartment und dieses Haus entsprechend den Anforderungen meiner Geschichte gebaut. Und das Erschreckende daran, so Hightech und so smart ist es gar nicht, ist es alles sehr glaubwürdig und relativ einfach umzusetzen. Also ich war dann auch überrascht und erschrocken, dass es keine Schlüssel mehr gibt, sondern Transponder. Das kennt man ja aus etlichen Bürogebäuden, aber jetzt eben auch schon aus moderneren Wohnhäusern. Und dass man diese Transponder aber sehr leicht manipulieren kann, weil es nur eine Software gibt, wo man ein Häkchen setzt, dieser Transponder kriegt diese Tür oder eben nicht. Schon ist das Ding manipuliert. Das ist alles nicht mehr weit weg von uns. Und so unwahrscheinlich ist die Situation nicht, in der der Herr Lamprecht da steckt.
Yannick, einer der beiden Schüler, aus dessen Perspektive auch in großen Teilen geschildert wird, erinnert auch schon an einige ihrer Filmfiguren, auch an sie selbst. Ein dicker Junge, der von Klassik besessen ist und der in seiner Zuneigung zu Tai, den anderen Schüler, seine Neigung zur Homosexualität entdeckt. Also da steckt einiges von Axel Ranisch drin in der Figur, oder?
Ja, naja, ist so. Trotzdem ist in diesem Roman alles erfunden. Also es gibt keine Situation, die eins zu eins so war oder so, ne? Aber der Kosmos ist natürlich da. So. Aber Yannick emanzipiert sich logischerweise auch und wird eine eigene Figur. Aber dadurch, dass ich ihm die Sache mit der klassischen Musik mitgegeben habe, war ich ihm sehr nah.
Sie sind heute mit Ihrem langjährigen Lebensgefährten verheiratet?
Also wir sind eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Wir haben das ein halbes Jahr zu früh gemacht quasi.
Dann steht es noch aus, sozusagen.
Ja, ja, man müsste es beantragen oder eben nochmal neu heiraten oder so.
Ja, warum denn nicht? Haben Sie denn, als Sie jünger waren, mit Ihrer Homosexualität und mit dem Coming-out gehadert, wie Yannick im Buch das ja auch tut, oder hatten Sie es da leichter selber?
Ich habe sehr gehadert. Ich habe, weiß nicht, als ich jung war, konnte ich mir das eigentlich nicht, also ich habe das, glaube die Neigung gespürt in mir und sie gleichzeitig nicht wahrhaben wollen, weil ich auch nicht dachte, dass das hier möglich ist. Also in Lichtenberg, ich kannte auch keinen Schwulen oder so. Ich dachte, wieso sollte man denn hier schwul sein? Das passt gar. Es gibt auch irgendwie in meiner Familie weit und breit niemanden, von dem ich das weiß. Das war so weit weg von mir. Und also mit 23 habe ich es meinen Eltern das erste Mal gesagt. Hier und da habe ich drüber gesprochen, im Freundeskreis, mit meiner Schwester vielleicht, aber es war eine große Hürde. Ich habe das lang versteckt, vor meinen Eltern ganz doll.
Aber zu Recht, also wie haben die Eltern denn dran
reagiert? Nein, sie waren natürlich nachher viel cooler, als ich mir das je ausgemalt hätte. Ne? Also meine Mutter sagte dann irgendwann zu mir, ich dachte ja schon, dass du schwul bist, als du 12 warst. Ja, was? Naja, entweder hast du dich so tollpatschig bewegt oder du bist schwul, dachte ich so. Na, vielen herzlichen Dank, ja. Nein, und auch mein Vater, vor dem ich ja immer am meisten Sorge hatte, weil ich dachte so, der ist halt Trainer, das ist halt Sport, das ist halt so Männlichkeit und das ist wichtig und der wollte mir ja auch ein Moped schenken und ich wollte halt lieber ein Klavier und ich hatte halt Angst, meine Eltern zu enttäuschen. Und die waren dann aber gar nicht so enttäuscht.
Und das glaube ich bei dem Lebenslauf inzwischen aber auch nicht mehr.
Naja, ich weiß nicht, manchmal, man steht sich oft halt selbst im Weg.
Hat Rosa von Braunheim, war der Ihnen da eine Hilfe irgendwie so in der Hinsicht?
Ja, der hatte sich, als ich angefangen habe zu studieren, relativ kurze Zeit nach Studienbeginn zum Hausbesuch angemeldet. Bei meinen Eltern. Und dann gefragt, ob er einen Kameramann mitnehmen kann. Und dann dachte ich, okay, alles klar. Rosa, hast du alles Mögliche erzählt. Jetzt wirst du von Rosa geoutet bei deinen Eltern. Ist ja auch nicht schlecht. Kannst du später wenigstens sagen, bist unter sehr bemerkenswerten Umständen vom Promi geoutet worden. Und Rosa hat dann mich aber gar nicht geoutet bei diesem Hausbesuch. Er war dann ganz zauberhaft und hat dann ganz doll geschwärmt von mir und meinen Eltern gesagt, was für einen talentierten Sohn sie haben. Und dann waren die danach ganz begeistert und gesagt haben, ach okay, dann machen wir ja alles richtig. Und das war sehr wichtig für die, weil meine Mutter immer sagte, wir haben doch keine Ahnung von Kunst, wir wissen noch nicht, ob das gut ist, was du machst.
Sie sind ja schon so ein sonniges Glückskind, hat man den Eindruck. Sie haben es gerade selber gesagt, vieles fällt Ihnen ja so zu. Auf der anderen Seite darf man den fast manischen Fleiß nicht unterschlagen, der ja auch da ist. Aber Ihre Karriere als Opernregisseur, die hat ja auch schon wieder so eine Geschichte. Oder? Ihr Debüt haben Sie 2013 nicht etwa an einem kleinen Haus irgendwo in der Provinz gegeben, sondern gleich mal an der Bayerischen Staatsoper.
Ja, in einem kleinen Rahmen der Sommerfestspiele der Bayerischen Staatsoper in einem Kino. Ne, also das waren zwei Einakter, die ich da inszeniert habe, im wunderbaren Theatina-Kino. La Voix Humaine von Francis Poulenc und The Bear von William Ward. Wir haben das in diesem Jahr in Berlin auch nochmal aufgeführt, nach 5 Jahren wieder. Ja, das war genauso eine unglaubliche, zufällige und glückliche Situation, dass der Intendant der Bayerischen Staatsoper, Herr Bachler, also zufällig ein Interview mit mir im Radio hörte, dem gefiel, was ich sagte, und er dachte, na, da gehe ich doch heute Abend mal ins Kino und schaue mir Dicke Mädchen an. Und irgendwann bei einer der nächsten Programmsitzungen, die die dort am Haus gemacht haben, hat er gesagt, holt mir doch mal diesen verrückten Berliner da, der da für 517 Euro Filme dreht. Vielleicht hat er ja auch gehofft, dass ich ihm eine ganz preiswerte Oper mache oder so. Ich meine, wir sind dann natürlich teuer geworden. Aber er wusste ja nicht, was er da für offene Türen einrennt.
Der wusste gar nicht, dass Sie so ein Klassik-Nerd sind.
Nein, das wusste er nicht. Und trotzdem hatte er das Gefühl, dass in dem Film was Musikalisches drinsteckt, was irgendwie fürs Musiktheater geeignet wäre. Also die Mail, die mir der Dramaturg damals geschrieben hat, der Rainer Karliczek, ist so schön, also die rahme ich mir am liebsten nochmal ein. Er sagte, wir sind begeistert von Ihren sehr guten Film, könnten Sie sich denn auch sehr gutes Musiktheater vorstellen?
Oh!
Ja, also ja. Und seitdem darf ich Opern inszenieren jetzt.
Ja, in München dieses Jahr nochmal.
Orlando,
ne?
Palladino, genau.
Ja,
und nun eben auch in Stuttgart. Also
das wird Prokofjew, die Liebe zu,
die
den,
Liebe
drei
zu
Orangen.
Den drei Orangen. Ja.
Wie kamen Sie zu Stuttgart oder Stuttgart zu Ihnen?
Ja, über München. Ne? Also der neue Intendant der Stuttgarter Staatsoper, der Viktor Schoner, war halt vorher künstlerischer Betriebsdirektor an der Oper in München. Und mit Viktor hatte ich halt vorwiegend immer zu tun, wenn wir da unsere Opern gemacht haben. Also dann ging Logistik über das künstlerische Betriebsbüro. Er war ja quasi der Produzent der Opern, die ich in München gemacht habe. Und dann war es halt unwahrscheinlich toll, dass er, nachdem er Intendant wurde, gefragt hat, ob ich nicht ein Familienstück, einen Familienabend für die Stuttgarter Oper machen würde.
Und Sie haben dann vorgeschlagen, den Prokofjew, oder?
Nein, das war ganz schön. Ich hatte mir zu dem Treffen, da stand noch nichts im Raum, hatte ich mir einen Zettel gemacht mit Stücken, die ich leidenschaftlich gerne mal inszenieren würde. Da standen natürlich sehr, sehr viele Russen drauf. Es waren, glaube ich, insgesamt 15 Stücke, die drauf standen. Und an Platz 3 stand die Liebe zu den drei Orangen. Und wir setzten uns zusammen und er sagte, Axel, was hältst du denn von der Liebe zu den drei Orangen? Und dann habe ich ihm meinen Zettel gezeigt, den wollte ich ihm gar nicht zeigen, und habe gesagt, guck mal, Viktor, da, Platz 3.
Dann war die Entscheidung gefallen.
Genau,
ne?
Richtig.
Was lieben Sie denn so an dieser Oper jetzt speziell von Prokofjew, die Liebe zu den drei Orangen?
Ja, die Musik ist extrem beeindruckend, wild, furios, einfallsreich, fantastisch, so wie die ganze Geschichte. Es ist eine sehr absurde und dadaistische Geschichte, die springt. Das ist wie, wenn ich früher so Filme mit Grundschülern gemacht habe oder so. Oder auch mit meinen Neffen, wenn wir uns Gute-Nacht-Geschichten erfunden haben. Dann hat das immer so, und dann passiert das, und dann passiert das, und dann passiert das, und dann passiert das, und dann so. Und eine absurde Aneinanderkettung von Dingen, die geschehen. Und genau so ist die Liebe zu den drei Orangen. Man glaubt, man hat es verstanden, und dann schlägt das wildeste Haken, die man sich nie hätte erträumen können. Und deswegen mag ich dieses Stück so unwahrscheinlich gern.
So. Beim Film setzen Sie sehr auf den Moment, auf Improvisation, auf Spontanität der Schauspieler. Bei der Oper ist das ein bisschen schwierig. Da hat man einfach
Gegenteil davon. Ja. Aber ich habe ganz doll gemerkt, dass ich habe mich das auch lange gefragt. Und dann bei der Arbeit an diesem zweiten Tatort, als ich die Sinfonie als dramaturgisches Grundgerüst und auch als emotionales Grundgerüst hatte, wie ich dann angefangen habe, diese Sinfonie zu bebildern beziehungsweise daraus einen Film zu machen, hat unwahrscheinlich viel damit zu tun, wie man bei einer Oper auch an eine Geschichte rangeht. Man hat halt als erstes die Musik und lässt sich inspirieren. Und wahrscheinlich ist mir das deshalb so nah, weil es nie anders war. Wenn ich als kleiner Junge im Bett gelegen habe und mir die klassische Musik angehört habe, dann habe ich mir meine Geschichten dazu gebaut. Und im Kopf sind dann Bilder entstanden und die Visionen gekommen. Und genauso mache ich es jetzt im Prinzip auch mit der Oper. Nur, dass man es halt einfach ein ganzes Stück früher abgeben muss. Also, ne, es ist alles abgegeben. Es ist, die Proben haben noch lange nicht angefangen, aber trotzdem ist vollkommen klar, wer wann wo wie steht und was passieren wird.
Bringen Sie also auch von Ihren Filmerfahrungen was mit in die Oper ein? Oder arbeiten Sie da ganz anders?
Es ist immer sehr interessant, mit Sängern zu arbeiten, weil das ganz anders ist als mit Schauspielern. Also manchmal, oft nicht. Es gibt, wie bei allen, ganz unterschiedliche Typen. Aber die Sänger fragen zum Beispiel nicht so oft nach Motivation. Also, weil Schauspieler fragen einen ja immer, warum? Warum soll ich jetzt hier unterm Tisch auftreten? Gibt gar keinen Grund dafür. So, das ist dem Sänger oft egal, weil er ja die Musik mit dabei hat. Und da steckt ja alles schon drin. Also, der muss ja die Emotion gar nicht erzeugen, wofür er die Motivation braucht, sondern die kriegt er ja schon mitgeliefert. Ja. Also er kann auf dem Klo sitzen und es ist berührend, ja. So. Und das ist immer sehr interessant. Aber ich habe, also jetzt in München war es auch wieder so, ich darf halt meinen Heiko Pinkowski mitnehmen, mein Lieblingsschauspieler. Und der Heiko, der in Dicke Mädchen auch schon mitspielte und der den Papa in Ich für mich Disco spielte und in Alki Alki. Ich darf den immer mitnehmen. Und dann schreibe ich dem immer so Rollen rein, die es eigentlich nicht gibt. Und dann darf der wie so ein wildes Spiel da machen, was er will. Und da ein bisschen für Verwirrung sorgen. Und dann habe ich auf jeden Fall immer auch meinen Heiko dabei.
Ach so, der wird immer so aus dem Hut noch gezaubert.
Ja, der wird immer noch so aus dem Hut. Allerdings in Stuttgart ist er jetzt nicht dabei. Das wird also das erste Mal Oper ohne meinen Heiko.
Na, hoffentlich.
Na, vielleicht mache ich das auch. Mal sehen.
Muss Überraschung bleiben.
Ja, genau.
Zum Schluss müssen Sie mir noch verraten, was als Nummer 1 auf dem Zettel steht.
Wie? Was auf Mann?
Nee, der Zettel mit den Operntiteln, die Sie gerne nochmal machen wollen. Diese Projektzettel,
ach so,
den Sie Herrn Schoner auch gezeigt haben. Ja, was steht da drauf auf 1?
Ja, ist jetzt dahin, weil es ist Mussorgsky, der Jahrmarkt von Sorocinski. Und den hat Barry Kosky jetzt so wunderbar wieder herausgekramt. Der stand deshalb auf 1, weil ich halt wusste, dass es den so unfassbar lang nicht zu sehen gab. So eine selten gespielte Oper ist. Und der Barry Kosky ist halt einfach ein schnelles, rasantes, großartiges Genie in Berlin und hat dieses Werk gefunden und auch ganz bravourös auf die Bühne gebracht. Ist also jetzt nicht mehr auf Platz 1. Ich habe ja immer ein bisschen Angst vor der Rezeptionsgeschichte, ne? Also wenn mir jetzt irgendjemand eine Zauberflöte anbieten würde, würde ich wahrscheinlich absagen, weil ich einfach Angst davor habe, was soll ich dem denn jetzt noch hinzufügen, wenn es schon 20.000 Inszenierungen der Zauberflöte gibt. Deswegen finde ich zum Beispiel Orlando Palladino so toll. Das sind nicht oft gespielte Werke und da habe ich noch eine gewisse Freiheit, ja.
Haben Sie denn noch Zeit, um selber in die Oper reichlich zu gehen? Machen Sie auch?
Ja, Oper gehe ich viel. Ja. Tatsächlich kostet mich ein Opernbesuch weniger Überwindung als ein Kinobesuch.
Tatsächlich?
Ja, also ich kann mir leichter 6 Stunden Tristan und Isolde anhören, als jetzt, keine Ahnung, ich will seit Wochen in den Gängen sehen. Ja, und kriege es nicht auf die Reihe, weil ich immer denke, ach, und jetzt so einen Film einlegen. Irgendwie ist die Musik mir immer näher, ja.
Vielen herzlichen Dank, Axel Ranisch.